Aber es wird wahrscheinlich dahin gehen, dass künftig Menschen wie Agenten haben werden, die Entscheidungen für sie treffen werden und eben auch Einkaufsentscheidungen treffen werden. Und es wird für uns natürlich bedeuten, wie werden wir uns dieser Herausforderung stellen können, dass vielleicht Menschen wesentlich weniger selbst entscheiden möchten, wo Drogerieartikel gekauft werden und es vielleicht Agenten künftig übernehmen werden, also virtuelle Agenten. Und wie werden diese Agenten entscheiden? Und was bedarf es, damit solche Agenten eine Entscheidung treffen, bei denen die M-Drogeriemarkt künftig auch noch eine Rolle spielen wird? Das sind die wesentlichen Fragen, die auf uns zukommen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Aber es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen, weil das natürlich unsere Wahrnehmungsfähigkeit schärft und wir dann einfach viel besser wahrnehmen, wenn es da Entwicklungen in diese Richtung gibt, die wir dann vielleicht aufgreifen können, vielleicht auch verstärken können. Vielleicht können wir selbst einen Beitrag leisten und so wird Zukunft gemacht.
Moin und herzlich willkommen zur neuesten Generationen im Wandel-Episode mit unserem heutigen Gast Christoph Werner. Er ist CEO von DM, dem größten Drogeriemarkt Deutschlands. Wir sprechen über seinen persönlichen Weg vom Aufwachsen im Familienunternehmen bis zur Verantwortung an der Spitze von DM. Es geht um Werte, Führung, Haltung und natürlich um die Zukunft. Um neue Partnerschaften wie unter anderem die mit SheClam und um die Frage, wie DM Kurs hält, während der Handel sich rasant verändert. Ein wirklich tolles Gespräch, das ich gemeinsam mit meinem Co-Host der Staffel Carsten Bergmann geführt habe. Und jetzt ganz viel Spaß mit Christoph Werner. Los geht's! Moin, Herr Werner.
Hallo zusammen.
Carsten, auch an dich herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Wir freuen uns. Wir sind heute in Karlsruhe. Wir sind bei DM. Ich glaube, DM muss man tatsächlich in Deutschland nicht groß vorstellen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht den Bekanntheitsindex geprüft, aber der ist wahrscheinlich exorbitant hoch. Sie als Person ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen spannender vorzustellen. Deswegen würde ich Sie einfach mal bitten, einmal ganz kurz in Ihren Worten sich selbst vorzustellen.
Ja, mein Name ist Christoph Werner, ich bin Jahrgang 72 und ich bin verheiratet. Wir haben zwei Kinder und einen Hund. Ich bin hier in Karlsruhe aufgewachsen, wo ich jetzt auch wieder lebe und war viele Jahre im Ausland für andere Unternehmen tätig.
Wir sind hier im Dialogikum. Das ist wirklich ein extrem beeindruckender Bau, was hier in Karlsruhe entstanden ist. 3600 Menschen arbeiten mittlerweile hier an dem Standort. Also es ist wirklich DM. Einfach mal bitte ganz kurz Wissenabfrage, muss man mal zur Einordnung sagen. 2100 Märkte allein in Deutschland, 51.000 Mitarbeiter und trotzdem immer über allem der Gedanke Familienunternehmen. Werden wir gleich mit Sicherheit nochmal im Detail einsteigen. Aber das sind schon wirklich beeindruckende Zahlen und auch ein sehr, sehr beeindruckender Bau hier in Karlsruhe. Also herzlichen Glückwunsch dazu, habt ihr wirklich gut gemacht.
Ja, vielen Dank, wir haben uns auch angestrengt.
Aber wenn du gerade die Zahlen sagst, Carsten, ich finde das ganz spannend. Wie wirkt das auf Sie? Ich meine, Sie haben den ganzen Prozess mitgemacht. Wenn heute so der liebe Carsten Bergmann hier so ein bisschen die Zahlen so runterrattert, auch andere das geben, erfüllt Sie das mit Stolz? Ist das so, ja, das hat sich halt so ergeben, weiter geht's? Wie ist das für Sie in der Wahrnehmung? Das ist ja schon wirklich eigentlich nichts, was einfach so einfach heute noch geht, sag mal, so eine Organisation in dieser Größe so auf die Beine zu stellen.
Ja, es erfüllt mich vor allem mit Demut. Ne? Das ist eine große Verantwortung und es zeigt, dass wir in der Vergangenheit erfolgreich waren, aber es ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Deswegen besteht immer die Frage bei mir im Kopf, machen wir das Richtige heute, um auch morgen noch erfolgreich zu sein? Und das werden wir erst morgen wissen.
Ja, Zukunft ist theoretisch schon morgen, wenn nicht sogar schon eine Stunde später. Bevor wir gleich tiefer reingehen, sowohl was DM angeht und auch vielleicht so ein bisschen auf die Zukunftsfähigkeit der Organisation einen Einblick zu geben, würde ich ganz gerne mit einem Spiel starten, mit dem wir immer so ein bisschen das Kennenlernen auf die etwas andere Art machen. Two Truth and One Lie. Drei Anekdoten aus Ihrem Leben, wovon eine gelungen ist. Carsten und ich werden gleich raten und ich bin schon ganz gespannt, welche drei Beispiele Sie uns mitgebracht haben, welche drei Geschichten.
Ja, also erste Geschichte, ich bin geboren 1972 und zwar am Wahlsonntag. Bundestagswahl damals Willy Brandt, Rainer Barzel waren die Spitzenkandidaten der CDU und der SPD.
Mhm.
Und ich bin geboren worden zu einer Zeit, als es den Ultraschall noch nicht gegeben hat. Und deswegen wussten meine Eltern nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen sein würde. Und als ich geboren wurde, ich bin eine natürliche Geburt, also kein Kaiserschnittkind. Und meine Mutter hatte sich sehr einen Buben gewünscht. Wusste auch schon, dass der Christoph heißen sollte. Das hatte sie sich, also schon als Jugendliche war das klar, der würde Christoph heißen. War dann die Frage des Arztes, der mich entbunden hat, soll er Willi oder Rainer heißen? Und das war das Signal an meine Mutter, dass ich ein Junge bin.
Okay.
Erste Anekdote. Zweite Anekdote. Also wir sind viel in der Schweiz gewesen als Familie. Und da sind immer viele Transporthubschrauber rumgeflogen. Und deswegen hatte ich die Fliegerei als spannendes Berufsfeld erlebt und wollte deswegen ursprünglich mal Rettungshubschrauberpilot werden und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, mal in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man mit Krawatte und Anzug rumläuft und in Besprechungsräumen sitzt.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Mhm.
Und ich bin ein Waldorfschüler. Ich bin also auf die Waldorfschule gegangen, auch in den Waldorf-Kindergarten. Davor war ich in einem protestantischen Kindergarten mit Nonnen. Und da ich ja damit unterschiedliche Systeme so ein bisschen kennengelernt habe, wo ich die meiste Zeit in der Waldorfschule war, hat es dazu geführt, dass unsere Kinder auch beide Waldorfschüler gewesen sind, ihre ganze Schulzeit über.
Oh, das ist schwer,
ja,
ey.
Ja,
das
Monstergeschichten.
Ist... Ja.
Wirklich. Großartig.
Okay, zwei, glaube ich, so ein bisschen auch aus der Recherche rausgeht. Das wäre schlüssig, Schweiz, Flugzeug, das ist, glaube ich, irgendwas bei eins stimmt nicht. Da könnte ich jetzt zumindest nicht mehr ganz genau sagen, ich bin 82er Jahrgang, so okay, was war zu der Zeit mit Ultraschall, wer stand zur Wahl und so. Ich würde auf eins tippen.
Okay. Ich glaube an den Rettungshubschrauber, da glaube ich noch nicht ganz dran. Das ist so mein Bauchgefühl. Aber lass uns mal, guck mal, wir haben ja jetzt noch ein bisschen was vor uns. So viel zu erzählen.
Alles klar.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug and Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com. Schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Lass uns ein bisschen mit dem großen Thema anfangen, wenn wir auch über Generationen im Wandel sprechen, über die Marke DM sprechen. Was macht die Marke DM für Sie aus, ganz persönlich?
Ja, es ist ja zunächst mal auch unsere Familiengeschichte.
Mhm.
Mein Vater ist ja schon in eine Drogistenfamilie geboren worden. Das war der Ur- oder der Ur-Urgroßvater, der die Drogerie Werner gegründet hatte. Und mein Vater sollte ja Nachfolger seines Vaters werden in Heidelberg. Und als er dann ins Unternehmen eingestiegen ist, hat es nicht funktioniert. Und die beiden haben sich relativ schnell entzweit. Und dann ist er nach Karlsruhe gekommen, hat hier in einem Drogerieunternehmen gearbeitet, hatte dann die Idee von Drogeriemarkt, DM-Drogeriemarkt. Es wurde von den Gesellschaftern damals abgelehnt als nicht realisierbar.
Mhm.
Und daraufhin hat er dann gekündigt und hat DM Drogeriemarkt selbst gegründet und 1973 dann den ersten DM-Markt aufgemacht. Und ich bin ja Jahrgang 72, deswegen seit ich zurückdenken kann, hat DM bei uns in der Familie eine Rolle gespielt. Und es ist ein Unternehmen, was in der Zeit, als mein Vater es verantwortet hat, sehr dynamisch gewachsen ist, sich aber auch dynamisch verändert hat. von einem Konzept, welches im Prinzip wie der klassische Discounter für Drogeriewaren war, also der Aldi für Drogeriewaren. Das war so die Idee damals, zumal man wissen muss, dass Aldi war das revolutionäre Konzept Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und damit habe ich einfach gesehen, wie was auch das Anliegen war von DM für meinen Vater, der eben einfach über das unmittelbare Betriebswirtschaftliche hinausdenken wollte und hat das eigentlich als seine biografische Aufgabe gesehen, da sich auch in die Welt einzubringen. Und das habe ich natürlich beobachten können, habe auch in anderen Unternehmen dann gearbeitet und habe dann auch in anderen Unternehmen einfach erleben können, wie Rahmenbedingungen große Auswirkungen darauf haben, wie Menschen sich in ein Unternehmen einbringen können. Und jetzt ist es ja so, dass man viel Zeit bei der Arbeit verbringt in der Regel. Und damit ist natürlich, sind die Rahmenbedingungen, die man in einem Unternehmen gibt, für die Menschen, die dort arbeiten, wesentlich im Hinblick auf ja ihr Leben, welches sie auch gestalten. Also Werte, wie man miteinander umgeht, wie man auch nach Hause geht, wie man morgens vielleicht auch die Türe abschließt. Und die Chance dann einfach zu sehen, dass ich hier in diesem Unternehmen solche Rahmenbedingungen maßgeblich mitgestalten kann mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der DM-Geschäftsführung, ist etwas, was mich schon lange fasziniert und mir die Möglichkeit gibt, mich ins Leben zu stellen und hoffentlich einen Unterschied zu machen.
Ich würde jetzt eigentlich normalerweise eine andere Frage stellen, aber die eine liegt mir jetzt tatsächlich total auf der Zunge. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, die 4, 5 Faktoren, die tatsächlich bei einem Unternehmen den Unterschied machen, im Sinne, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Welche Rahmenbedingungen wären das? Oder welche Rahmenbedingungen haben Sie selber hier geschaffen, wo Sie von ausgehen? Deswegen haben wir vielleicht eine andere Art von Gefühl und auch letztendlich vielleicht Unternehmensbindung und dem Ganzen, was das ausmacht, Kultur, hier in unserer Organisation als woanders.
Na, ich würde mal sagen, Menschen sind Sinnwesen, glaube ich. Auch wenn es nicht immer zum Ausdruck kommt, aber ich glaube, es ist immer da. Und wenn der Mensch als Sinnwesen auch leben kann, verhält er sich in einer Art und Weise, die sich unterscheidet von anderen und die auch dazu führt, dass der Mensch sein ganzes Potenzial, seine ganze Kraft wirklich einbringen kann. Also ist die Frage in dem Unternehmen, was ist der Sinn des Unternehmens? Und ich glaube, da gehen Unternehmen sehr unterschiedlich mit um. Und das habe ich auch erleben können in meiner Zeit in anderen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe.
Wie hat sich das denn auf der anderen Seite entwickelt? Also was wir ja auch ganz oft gesehen haben, ist auch gerade im Thema Generation im Wandel. Wie wurde im Hause Werner auch über Nachfolge gesprochen, Integration in die Organisation? Was für Sie, Sie haben auch selber gesagt, Sie waren an anderen Stationen unterwegs, auch eine längere Zeit. War das von Anfang an klar, hier auch eine tragende Rolle zu spielen? War das auch ein Stück weit offen oder war das irgendwie schon von vornherein, wird den Zeitpunkt geben, dann wird das passieren?
Es war offen, ganz eindeutig offen. Kommt auch sicherlich daher, dass mein Vater ja die Erfahrung gemacht hat, dass sein eigener Plan, den er hatte und der auch von seinem Vater, also von meinem Großvater vorgesehen war, es sich so nicht realisiert hat. Und deswegen hat mein Vater eigentlich immer den Ansatz gehabt, hey, die Kinder müssen ihren Weg finden. Und bei mir war es dann halt so, dass ich dann Interesse am Unternehmen entwickelt habe. Und dann meinen Weg gegangen bin und das Riesenglück hatte, meinen Vater wie so einen Coach im Hintergrund zu haben, den ich halt mit Fragen auch immer gelöchert habe und der sich die Zeit genommen hat, auf meine Fragen einzugehen, die sich natürlich im Laufe meines Lebens verändert haben. Und immer versucht hat, mir Hinweise zu geben. Er hat mir eigentlich selten Antworten gegeben, aber er hat mir meistens geholfen, die Perspektiven zu wechseln, um dann selbst Antworten finden zu können.
Also im Grunde auch, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ein ganz anderes Bild, was man auch in Teilen von patriarchisch geführten Unternehmen hat, wo dann halt der Gründer oder die Vorgängergeneration natürlich klar vorgegeben hat, auch versucht hat, den eigenen Weg auch auf die nächste Generation zu übertragen. Also bei Ihnen im Grunde das Geheimrezept, wenn ich es mal so beziffern darf, war, Sie durften sich an der Spitze so frei entwickeln, dass das Geschäft auch nach Ihren Denken, nach Ihren Vorstellungen weiter gepusht wurde, weiter dynamisch gewachsen ist.
Also ich bin ja relativ spät erst ins Unternehmen gekommen. Ich war Ende meiner 30er Jahre und hatte schon viel Erfahrung gesammelt. Jetzt ist es natürlich so, ich glaube, wenn man von Familienunternehmen spricht, dann muss man immer auch auf die Größe gucken und auf die Kompliziertheit oder Komplexität der Organisation. DM ist sehr dynamisch gewachsen. Mein Vater hatte dann auch ziemlich bald eine ziemliche Prominenz in Deutschland, weil er sich auch oft geäußert hat, auch zu gesellschaftlichen Themen. Und das ist natürlich für jemand, der dann in so eine Familie geboren wird und damit auch konfrontiert wird, durchaus auch ein bisschen einschüchternd. Weil natürlich alle sagen, na, und wirst du mal in die Fußstapfen treten? Das sind aber große Fußstapfen, die du mal treten wirst, ne? Und traust du dir das denn zu? Und man hat ja die Fähigkeiten und Fertigkeiten noch gar nicht. Zumal ja mein Vater jemand gewesen ist, der das Unternehmen gegründet hat und dessen Fähigkeiten sind gewachsen an den Aufgaben, die das Unternehmen an ihn gestellt hat, aufgrund des Erfolgs, welches es hatte. Also der ist, mein Vater sagt auch oft, er hat oft den Eindruck gehabt, dass das Unternehmen ihm permanent über den Kopf gewachsen ist und er deswegen sich entwickeln und verändern musste, um mithalten zu können und für das Unternehmen noch da sein zu können. Ist im Übrigen ja auch der Grund, warum manch ein Gründer ausscheidet nach einer Weile oder verkauft, weil er einfach in seinem Skillset merkt, dass er da nicht mehr so beitragen kann. Und dann gründet er lieber wieder neu, weil da ist er wieder in seiner Komfortzone. Bei meinem Vater war das anders. Der ist also dem Unternehmen wirklich treu geblieben und hat es entwickelt. Und für einen, der dann als Sohn da kommt, da ist natürlich ein Entwicklungsgap. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise ich dann studiert habe und in vielen Unternehmen war, um natürlich dann zu versuchen, diesen Gap möglichst schnell zu überwinden und dann mich in der Lage zu fühlen, auch so eine Verantwortung zu übernehmen. Und dann kann ich ja nicht so weitermachen wie mein Vater, weil mein Vater hat ja Antworten auf die Fragen seiner Zeit gefunden. Mhm. Aber man muss ja immer die Antworten finden auf die jeweilige Zeit, in der man lebt. Und deswegen hilft es auch nicht, sich dann an den Vorgängern zu orientieren, im Hinblick auf das, was sie tatsächlich getan haben.
Wobei, Sie sagten ja eingangs, Demut ist ein ganz wichtiger Treiber bei der Größenordnung. Mittlerweile reden wir mit international 90.000, ich bin heute der Mann der Zahlen, merke ich gerade, 90.000 Mitarbeiter. Das ist ja eine Dimension, die ist ja gigantisch, die ist für die meisten von uns ja gar nicht greifbar, was das für eine Verantwortung bedeutet. Und gleichzeitig merken wir ja auch hier in jeder Faser des Unternehmens, die Werte, die auch Ihr Vater geprägt hat, die Sie ja auch fortführen, die werden ja gelebt und werden auch ins Zentrum des Ganzen, also der Mitarbeiter, die Persönlichkeit, die freie Entfaltung auch, das Mitgestalten, das aktive Partizipieren. Wie gelingt Ihnen das, stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, wie gelingt Ihnen das jeden wird man nicht erreichen können, aber einen überwältigenden Teil der Mitarbeiter genau mit diesen Werten zu überzeugen, wie wird das gelebt, wie wird die Unternehmenskultur in so viele unterschiedliche Filialen getragen, wie vermitteln Sie diese Werte, dass sie auch nachhaltig Bestand haben?
Ja gut, es ist letzten Endes die Unternehmenskultur natürlich, die da wesentlich ist, weil die Unternehmenskultur stabilisiert ein System oder eine Organisation, vor allem wenn sie so subsidiär aufgesetzt ist, wie das bei der im Drogeriemarkt der Fall ist. Und deswegen ist es wichtig, an der Unternehmenskultur permanent dran zu bleiben. Ja, weil die Unternehmenskultur ist etwas, das bildet sich nach und nach. Gibt's ja auch Definitionen, ne? Von Edgar Schein ist ja einer, der oft genannt wird, die ich da sehr gut finde, ne? Der sagt, dass die Unternehmenskultur, dass das konkrete Verhalten der wertsetzenden Persönlichkeit im Konfliktfall ist, welches von den Menschen im Unternehmen mit feinen Antennen wahrgenommen und zu allgemeinen Regeln verallgemeinert wird. Das ist Unternehmenskultur. Das heißt also, als Führungskraft wird man sehr, sehr genau beobachtet. Und zwar vor allem, wenn es mal schwierig wird, wie man sich dann verhält. Und dann sagen die Menschen, und das, so läuft dir der Hase. Das heißt, an den Grundsätzen permanent zu arbeiten, ist unheimlich wichtig. Und da haben wir schon ein paar, die wir versuchen hochzuhalten. Also wir haben beispielsweise, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, als Sie vorhin hier ins Dialogikum gekommen sind, unten im Eingangsbereich hängt ein Banner mit einem Spruch drauf. Das ist auch der einzige Spruch, meine ich, der hier hängt, weil es soll ja kein Museum sein. Aber das ist ein Spruch von Theodor Storm, der gesagt hat, der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Also wenn man diesen Spruch sich mal anschaut, da steckt eine ganze Menge drin von dem, was wir versuchen bei DM, Drogeriemarkt, zu beherzigen, im Hinblick auf, was ist Verantwortung, wie arbeiten wir zusammen. Und dann von den Grundsätzen ist es einmal die konsequente Kundenorientierung, die uns natürlich auch beweglich hält, weil Kunden, Menschen verändern sich permanent. Und wenn wir das im Blick behalten, werden wir immer wieder die Notwendigkeit sehen, uns zu verändern. Aber Kundenorientierung bedeutet ja nicht nur der Kunde jetzt, der bei uns in den DM-Märkten einkauft, sondern man hat ja auch in einem Unternehmen eine Leistungsbeziehung wieder mit internen Kunden. Also das gilt genauso für die internen Kunden und die internen Lieferanten, die man hat. Also diese Kundenorientierung, wirklich ganz konsequent gedacht. Und das andere ist, dass wir Veränderungswilligkeit und Veränderungsfähigkeit hochhalten. Mhm. Es braucht ja beides, ne? Also zum einen braucht es die Willigkeit, also auch sich auf Veränderungen einzulassen und Veränderungen nicht als eine Bedrohung zu sehen, sondern als eine Chance, weil man eben Ziele hat, die man noch erreichen möchte, und die erreicht man natürlich nur, wenn man Dinge verändert. Also diese Willigkeit, aber auch die Fähigkeit. Versetzen wir uns auch in die Lage, dass wir veränderungs- und entwicklungsfähig sind. Und das ist wiederum die Frage, wie wir miteinander zusammenarbeiten, inwiefern wir uns auch gegenseitig ermutigen, wie wir auch damit umgehen, wenn Dinge mal missglücken. Mhm. Also diese sogenannte Fehlerkultur, wie sie genannt wird. Also wenn wir Dinge verändern wollen, dann bedeutet es, Trampelpfade zu verlassen und uns ins Risiko zu begeben. Und da glückt auch nicht alles. Wie gehen wir dann damit um? Also an diesen Dingen permanent zu arbeiten und dann viele Grundsätze auch, die wir haben, die wir immer wieder wie so geflügelte Worte verwenden, wie zum Beispiel Betroffene zu Beteiligten zu machen. Also wenn was angepackt wird, sich zu überlegen, wer muss da ins Projektteam rein? Wem geben wir die Möglichkeit? Wie öffnen wir das? Dass wir unsere Unternehmensphilosophie, die wir ja haben, immer wieder auch uns klar machen. Unternehmensphilosophie, ich zitiere sie mal kurz, sagt, wir sehen als Wirtschaftsgemeinschaft die ständige Herausforderung, ein Unternehmen zu gestalten, durch welches wir die Kundenbedürfnisse veredeln, den zusammenarbeitenden Menschen Entwicklungsmöglichkeiten bieten und vorbildlich in unserem Umfeld wirken wollen. Mhm. Also sich daran immer wieder zu orientieren, das ist ja relativ allgemein gehalten. Da steht auch nicht Drogerie drin jetzt, ja. Da steht jetzt auch nicht Handelsunternehmen drin. Aber da kommen mehrere Sachen zum Ausdruck, die immer wieder sich klarzumachen helfen. Also zum einen, wir sehen die ständige Herausforderung. Also wir sind sozusagen nie fertig. Wir müssen immer daran arbeiten. Dann die drei wesentlichen Stakeholdergruppen. Also die Kundinnen und Kunden, Bedürfnisse veredeln. Ja, was heißt denn das? Wie sieht denn das Sortiment aus, wenn ich Kundenbedürfnisse veredeln möchte? Was heißt denn veredelt? Also das sind lauter Fragen, die im Prinzip aufkommen, wo wir immer wieder versuchen müssen, Antworten zu geben. Im Hinblick auf die Mitarbeiter, also nicht nur Erfüllungsgehilfen, sondern Menschen Entwicklungsmöglichkeiten bieten, damit sie ihre Biografie leben können, über sich hinauswachsen können, Fähigkeiten ihnen zuwachsen können und dann natürlich vorbildlich in unserem Umfeld wirken. Das heißt also nicht nur gute betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielen, die wir natürlich auch brauchen, um uns weiterentwickeln zu können, um kreditfähig zu sein und kreditwürdig zu sein, damit auch die Lieferanten bereit sind, uns zu bezahlen mit Zahlungszielen, ne? Das hat ja alles damit zu tun. Aber eben auch, dass wir eben Wirtschaft als mehr sehen als nur Betriebswirtschaft, sondern eben auch, dass es etwas ist, was letzten Endes unser soziales Gefüge in Deutschland mitprägt.
Also öffentlicher Auftrag in gewisser Form.
Zumindest den Anspruch zu haben, ne? Also sich sozusagen mal moonshotten, ne? Also nicht nur klein-klein, sondern durchaus auch mal weit. Und da haben wir noch viele, viele von solchen Merksätzen, die ab und zu sich klar zu machen, einfach helfen, sich an ihnen zu orientieren, um dann eben immer daran zu arbeiten, relevant für unsere Kundinnen und Kunden zu bleiben.
Ich würde mal an der Stelle einmal versuchen, das ein wenig konkreter für mich zu begreifen, weil für mich ist natürlich ein Drogeriemarkt ein Ort der Beständigkeit im Grunde. Dort werden vornehmlich natürlich Produkte, ich für meine Family, drei Jungs zu Hause, fahren wir immer hin oder zu unseren, in Hannover gibt es natürlich auch Rossmann, aber deswegen werde ich an der Stelle mal keine Wertung vornehmen. Aber das ist, also ein Drogeriemarkt ist für mich ein Ort der Beständigkeit. Was sind die, wenn Sie nach vorne schauen, so die größten Herausforderungen, wenn es darum geht, Veränderungen, weil eigentlich bin ich ja zufrieden mit dem, was dort passiert. Ich fühle mich ja wohl, ich gehe da ja hin, weil dort gibt es dann die Produkte, die mir gehören. Wo ist der Veränderungsdruck? Was pressiert dort von außen auf Sie?
Also ich glaube ehrlich gesagt, wenn Sie sagen, ein Ort der Beständigkeit, es ist eher ein Ort der Vertrautheit für Sie. Nämlich wenn wir mal schauen, wie sich auch die Drogeriemärkte in Deutschland verändert haben über die Jahre, dann war das nicht so. Da war vielleicht die Veränderung beständig, aber der sozusagen die Momentaufnahme von vor 25, 30 Jahren unterscheidet sich sehr von dem, was wir heute haben. Insofern ist es kein Ort der Beständigkeit, sondern ein Ort der beständigen Veränderung, die allerdings immer so nah offensichtlich an den Menschen war und auch an ihnen persönlich jetzt, dass es für sie vertraut war und sie deswegen sich dort offensichtlich wohlfühlen. Mhm. Und das ist genau die Aufgabenstellung für die Zeit, die vor uns liegt. Also wie können wir weiterhin dieses große Vertrauen, welches wir haben, bei den Menschen, die ihre Konsumbedürfnisse bei uns befriedigen wollen, oder man kann auch sagen, ihre Kaufkraft bei uns ausgeben möchten, dass wir das auch weiterhin erhalten.
Bevor wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen tiefer in das Geschäftsmodell reingehen, auch so ein bisschen, wo Zukunftsfähigkeit tatsächlich entwickelt wird, lass uns mal ganz kurz eine Stufe höher gehen. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, Veränderungsfähigkeit. Wir leben ja momentan in einer Welt, wenn wir nach draußen blicken, wo man sich ja theoretisch eine Krise aussuchen kann. Ja, ob das für viele demografischer Wandel ist, die geopolitische Situation, ob das Digitalisierungsthemen sind, Klimawandel, egal. Was ist Ihr Blick gerade so ein Stück weit auch auf Deutschland und auch wie Deutschland als Land gerade mit diesen Veränderungsfaktoren mehr oder weniger umgeht? Alle hoffen auf Aufbruch, alle wollen irgendwie eine Signalwirkung. Wie nehmen Sie gerade das eigene Land wahr? Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ich erlebe Deutschland im Umbruch im Moment. Mhm. Wir hatten eine Phase der Stabilität, die dazu geführt hat, dass wir geglaubt haben, das würde ewig so weitergehen. Ich glaube, das kommt auch einfach historisch, weil wenn wir mal schauen nach den Grauen und der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus, war ja über sehr, sehr viele Jahre, über 40 Jahre war das Thema Wiedervereinigung etwas, was immer die Vision war in der westdeutschen Politik, also in der Außenpolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik. Und 89 ist es dann tatsächlich überraschend eigentlich, ne? Auch wenn im Rückblick das alles so logisch scheint, aber so war es ja nicht. Jetzt für uns Zeitzeugen auch, hat sich das dann realisiert und plötzlich dieses ganze Thema Gefahr eines Atomkrieges. Deutschland ist ja an der Nahtstelle zwischen Ostblock und Westblock, also NATO gewesen. Hier hätte dieser Krieg stattgefunden. Das war etwas, was mich als Kind unheimlich beschäftigt hat. Auch die Präsenz des Militärs, alles, was man da, NATO-Doppelbeschluss, ne, Mittelstreckenraketen. Das war etwas, was uns, glaube ich, sehr bedrückt hat in Deutschland auch. Und dann plötzlich ist das gelungen. Und dann kam die Abrüstung. Und dann war von dem Europäischen Haus die Rede. Und dass alles anders würde. Und also die Hoffnung, das Ende der Geschichte, ne? Fukuyama, ne? Hat er zwar so ganz nicht gemeint, wie es ihm dann herausgelegt wurde, aber das war schon etwas, was so, ja, was wie eine große Erleichterung war. Friedensdividende, ne? Die Rüstungsausgaben konnten reduziert werden, konnte für was anderes ausgegeben werden. Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt und damit hat sie einfach nicht mehr stattgefunden. Und wir haben gedacht, es würde ewig so weitergehen und sind deswegen auch mit dieser permanenten Veränderung nicht mehr so konfrontiert gewesen. Zumindest haben wir es ausgeblendet und haben uns, ich möchte sagen, schon darin eingerichtet, auch wenn ich das jetzt nicht werten möchte. So, und plötzlich hat sich die Welt verändert um uns rum und es ist sozusagen bei uns angekommen und es wird ja schon viel diskutiert. Also zum einen das Thema für unsere Sicherheit waren die Amerikaner verantwortlich, ne, die weiterhin viel Militärausgaben hatten und da auch handlungsfähig geblieben sind. Für unsere günstige Energie, ne, als Exportnation, ne, war das russische Gas über Pipelines, was natürlich extrem günstig ist, weil man Transportkosten hat, die gegen Null gehen. Und dann für unser Wirtschaftswachstum und damit die Arbeitsplätze und die Steigerung der Einkommen in Deutschland waren die Exportmärkte letzten Endes ausschlaggebend. Ja. Und da war China ganz wesentlich. Ja, und diese drei Dinge sind weggebrochen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir nach der Realisierung der deutschen Wiedervereinigung kein Projekt in Deutschland hatten, keine Vision hatten in Deutschland, wo wir gesagt haben, dafür wollen wir uns einsetzen. So, und jetzt habe ich sozusagen, wenn ich keine Vision habe und lebe sozusagen in einem Zustand der Nichtveränderung, dann funktioniert es. Das Problem ist nur, wenn ich keine Vision habe und ich kann nicht so weitermachen wie bisher, weil die Rahmenbedingungen sich verändern, dann komme ich in den Zustand der Verunsicherung, der Krise. Und ich glaube, da befinden wir uns im Moment. Und deswegen ist die entscheidende Frage im Moment für uns, glaube ich, was ist die Vision, die wir haben für die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Und ich glaube, wenn uns gelingt, das zu entwickeln, dann werden wir auch als Gesellschaft Strategien entwickeln, um dorthin zu kommen. Dann werden wir zusammenrücken, dann werden wir, bildlich gesprochen, die Ärmel hochkrempeln und dann wird es wieder vorangehen. Das ist in einem Unternehmen letzten Endes ja auch nicht anders.
Ich wollte gerade sagen, die Transferleistung wäre ja jetzt, weil das ist ja genau das Bild, also sowohl die Situation haben Sie beschrieben und auch letztendlich die Wetten, die wir verloren haben, dass es braucht, die Frage können wir hier nicht ganz schlussendlich beantworten, aber welche Frage wir beantworten können, natürlich auf der anderen Seite, wenn ich Sie frage, wir blicken mal ins Jahr 2030, die Vision von DM, was ist da das Narrativ? Also wir haben gerade auch gesagt, wir haben veränderte Märkte, wir haben auch große Wettbewerber, also gerade auch China drückt sehr stark in den Markt rein, nicht nur im Automotive-Bereich, auch im Maschinenbau und so weiter. Also neue Märkte sind hier vor Ort. Expansion oder auch letztendlich Internationalisierung ist nicht mehr ganz so einfach, wie es mal war, die Märkte. Wie stellt sich gerade sozusagen die Vision, aber auch so ein bisschen das kommende Wachstum von DM in den nächsten Jahren? Oder wie bildet es sich ab?
Also Ihre Frage richtet sich jetzt auf DM, nicht auf Deutschland.
Genau, damit also rein ich da auf DM, die Vision, ja. Genau. Also Deutschland habe ich das.
Das wäre auch ein spannendes Thema natürlich, ne?
Das wäre super spannend, aber ich glaube, das ist ja genau das, was ich auch sagen. Das ist ja auch, wenn man sagt, naja, wir können die eine Organisation, selbst in ihrem Industrie mit der anderen vergleichen, ist das meiner Meinung nach nicht möglich, weil eine richtige Blaupause, bis auf bestimmte Faktoren, gibt es oftmals nicht. Deswegen ist es natürlich total spannend, wenn ich Sie jetzt frage, okay, was ist die Vision der eigenen Organisation?
Ja, ich kann vielleicht doch versuchen, den Bogen zu spannen.
Gerne.
Also es gibt ja dieses Prinzip der schöpferischen Zerstörung von Schumpeter,
ja.
Welches ich faszinierend finde, weil es etwas anspricht, was meines Erachtens für Entwicklung ganz, ganz wesentlich ist. Und letzten Endes die Kartellgesetzgebung basiert ja darauf, dass sie die schöpferische Zerstörung möglich machen möchte. Weil Märkte, Karl Marx hat es ja schon beschrieben, neigen ja dazu, sich zu konsolidieren und Machtstrukturen auszubilden, die sich dann in Form von Monopolen in einer Fortschrittsfeindlichkeit ausprägen am Ende. Und weil diese Wirtschaftstheorie besteht, ist ja dann durch die Kartellgesetzgebung ganz bewusst versucht worden, ich würde auch sagen, weitestgehend erfolgreich, dafür zu sorgen, dass diese Machtstrukturen eben nicht sich so bilden können und damit Fortschritt verhindern. Deswegen glaube ich, ist es wichtig für eine Volkswirtschaft, eben Rahmenbedingungen immer wieder zu schaffen, dass das Prinzip der schöpferischen Zerstörung auch tatsächlich stattfinden kann. Und das hört sich jetzt so negativ an, aber eigentlich positiv ausgedrückt, also Strukturen, dass das Neue immer wieder eine Chance bekommt und das Alte nicht künstlich erhalten wird, beispielsweise durch Subventionen und was es so alles gibt. Ja? Und das ist in einem Unternehmen aber auch nicht anders. In einem Unternehmen habe ich ja auch die Herausforderung, dass wenn ich größer werde, ich im Prinzip fortschrittsfeindlich werde, weil das Bewahren der bestehenden Prozesse dazu führt, dass ich keine Innovation mehr möchte, weil Innovation bedeutet Verlust an Effizienz, bedeutet auch Verlust an Profitabilität zunächst mal, gerade wenn ich ein ausoptimiertes System habe. Und jetzt mal bezogen auf DM-Drogeriemarkt ist das schon ein Thema, was uns beschäftigt. Jetzt genau zu sagen, wie DM-Drogeriemarkt, sagen wir mal, in 5 Jahren, 10 Jahren, 15, 30 Jahren aussehen wird, halte ich persönlich für vermessen, weil wir sind ja für die Kundinnen und Kunden da. Also wir müssen so sein, dass Kundinnen und Kunden sagen, für DM, da gehe ich meilenweit. Also da gehe ich an vielen anderen Türen vorbei, um dort meinen drogistischen Bedarf einzukaufen. den es ja auch woanders gibt. Wir müssen aber auch relevant bleiben für die Menschen, die sich überlegen, wo sie arbeiten möchten, also wo sie ihre Lebenszeit einbringen möchten. Da müssen wir attraktiv bleiben. Und wir müssen natürlich auch so sein, dass jetzt als Einzelhändler Vermieter sich sagen, in mein Ladenlokal, da möchte ich einen DM drin haben und nicht jemand anderes. Und da bin ich auch bereit, in der Verhandlung über den Mietpreis entgegenzukommen und nicht irgendetwas zu verlangen, was nur andere Formate beispielsweise sich erlauben können. Und das kann man mit Lieferanten weitermachen und mit Banken. Also in diese Richtung. Jetzt weiß ich, ganz ehrlich nicht, wie die Menschen sein werden in dieser Zeit.
Mhm.
Also ich könnte jetzt irgendwas erfinden, aber das wäre eine Behauptung. Und das ist schlecht, weil dann besteht die Gefahr, dass wir in die falsche Richtung gehen. Deswegen ist mein Umgang damit folgendermaßen, dass ich sage, wir müssen uns so aufstellen, dass wir immer in der Lage sind, schnell wahrzunehmen, was sich verändert in der Welt, in der wir tätig sind, und uns dann schnell anzupassen und Ideen eine Chance zu geben, die durchaus auch das Bestehende in Frage stellen, aber diesen Muskel der Innovationsfähigkeit permanent zu trainieren, um dann in der Lage zu sein, immer vorne an der Kante zu sein. Und da gibt es ein paar Prinzipien, die einfach hilfreich sind. Das ist beispielsweise von Nassim Taleb das Prinzip der Antifragilität. Kennen Sie wahrscheinlich. Aber es ist ja eigentlich das Konzept der Lernfähigkeit, ne, des Lernens, welches er mit dem Namen der Antifragilität oder mit dem Begriff der Antifragilität summiert. Und das ist unglaublich hilfreich.
Was würden Sie selber als eine der größten Innovationen der letzten Jahre, wo Sie sagen, das verdeutlicht eigentlich das, was Sie gerade sagen, und das sieht man theoretisch auch bei jedem Einkauf, den ich in einem DM-Laden mache. Was war die letzte, wo Sie sagen, das war wirklich eine große Innovation, die wir in die Läden gebracht haben?
Also ganz, ganz große Innovation. Die würde ich sagen, die kamen damals, als die Drogeriemärkte aus der Taufe gehoben wurden. Das war eine echte Innovation, weil Drogerien bis dahin ähnlich wie Apotheken waren. Also in dem Sinne, dass es war ein Bedienungskonzept. Es war mit einer Theke, es war kein Selbstbedienungskonzept. Es wurde noch viel zubereitet. Das Sortiment war sehr, 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 sehr groß, also sehr, 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 sehr tief, sehr, sehr breit. Und das war ein echt neuer Griff, der damals gemacht wurde, aufgrund von einer Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Fall der Preisbindung der zweiten Hand, also dass Einzelhändler auch im Drogeriebereich die Verkaufspreise festlegen durften. Weil bis dahin war das wie bei der Presse, ne, dass die Verlagshäuser die Preise festlegen und die Kioskbesitzer die Preise nicht verändern dürfen. Es dürfen auch keine Rabatte auf Zeitungen gegeben werden. Ja, also. So ähnlich war das bei Drogerien. Also es war eine echte Innovation. Danach würde ich sagen, hat DM und ich würde mal behaupten, auch die anderen Einzelhandelsunternehmen jetzt in Deutschland, die ich so überblicken kann, da gab es keine wahnsinnigen Innovationen. Das waren inkrementelle Veränderungen, die stattgefunden haben. Aber dann mit Exzellenz umgesetzt. Mhm. Und das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie wenn man auf Gleisen fährt und dann kommt eine Weiche und dann geht das neue Gleis so ein paar Grad von dem bisherigen Gleis ab. Das ist am Anfang nicht groß, aber wenn das konsequent beschritten wird und diese Richtung beibehalten wird, wird der Abstand zum Bestehenden immer, immer größer. Aber der Sprung kommt nicht sozusagen erst in 10 Kilometer von dem alten aufs neue Gleis, sondern ging los mit der Weichenstellung. Und so hat es auch stattgefunden. Und so kann man jetzt sehen, dass auch die Einzelhandelsformate sich dann differenziert haben. Und heute ist ja gerade der deutsche Einzelhandelsmarkt im Lebensmittelbereich, zu dem wir auch gezählt werden nach den Usancen der Branche, ist extrem konsolidiert.
Absolut. Also was ich total spannend finde, ist, mein Prinzip ja der Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen basiert eigentlich auf 5 Punkten. Innovationsfähigkeit, Digitalisierungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Veränderungsfähigkeit und Verantwortungsfähigkeit. In unterschiedlicher Ausprägung. Einige der Punkte haben Sie jetzt tatsächlich schon mal angesprochen. Und ich finde es auch interessant, wie sie interpretiert werden, jetzt auch gerade im Kontext von Innovation. Ja, das muss jetzt nicht die disruptive sein, es kann auch inkrementelle Facetten haben. Das kann teilweise nur das neue Lichtkonzept sein in einem Store, die neue Art der Wegeführung und so weiter. Also es gibt ja viele Veränderungen, die am Ende ja auf ein Ziel hinarbeiten, dem Kunden ein spannenderes, intensiveres, aber im besten Fall ein höheres mit einem höheren Warenkorb-Erlebnis zu bieten. Was ich total spannend finde, ist auch, wenn wir gerade auf das Thema Teamfähigkeit kommen, am Ende die Ladenfläche lebt natürlich auch von strategischen Partnern, von der Frage, wo entwickeln wir uns selber, Thema Eigenmarken, wo holen wir strategische Partner rein, wie schaffen wir es am Ende eine Fläche zu bespielen, die sowohl für die 12- bis 13-, 14-Jährigen bis hin zur Oma, bis hin zu der Mutter und so weiter spannend ist. Wie blicken Sie so selber auf das Sortiment, also wenn man sozusagen darauf blickt? Viele reden ja gerade von, die größeren Margen sind auch vielleicht in der Eigenentwicklung, dass man auch Eigenprodukte rausbringt, wo man gar nicht mehr in eine Kooperation geht. Bei anderen Marken ist es vielleicht irgendwie wichtig zu sagen, wir brauchen auch irgendwie die Hingucker. Sie haben jetzt auch eine große strategische Partnerschaft, auch jetzt zum Beispiel mit SheGlam wird es rauskommen, auch sozusagen die Produkte mit in den Markt zu bekommen, die auch eine hohe Attraktion auch gerade im jungen Publikum haben. Inwieweit ist die Fläche auch immer das Geheimnis, sozusagen die Balance da zu halten, dass für jeden was dabei ist?
Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich möchte gerne nochmal ganz kurz zurückgehen zu der Frage nochmal der Innovation.
Ja.
Weil es da, als ich jetzt Ihnen zugehört habe, ne, kam mir nochmal der Gedanke, um das mal so deutlich zu machen. Die Einführung von Scannerkassen bei DM, und DM war der erste Händler, der das damals Ende der 70er Jahre eingeführt hat, kann man natürlich mal so denken, dass man sagt, prima, damit muss ich keine Preisauszeichnung mehr machen. Ja.
Mhm.
Und viele Einzelhändler haben auch in erster Linie damit nur gearbeitet. Jetzt kann man natürlich weitergehen, nachdem man mal diesen kleinen Schritt gegangen ist. Also jetzt muss ich keine Preisetiketten mehr klappen, mehr mit diesen Metro-Geräten, ne, da drauf tackeln. Mhm. Und die Menschen an der Kasse müssen sich die Preise nicht mehr merken. Ne? An der Kassierer konnten ja die Preise im Kopf, wenn es Preisgruppen gab. Und das kann man sagen, ein kleiner Schritt. Naja, aber jetzt habe ich plötzlich Scannerkassen, jetzt habe ich plötzlich warenwirtschaftliche Zahlen, ich kann plötzlich sehen, wie eingekauft wird, wie Sortimentsanteiligkeiten sich verschieben. Ich weiß genau, was habe ich an Deckungsbeitrag an dem Tag gemacht, weil bis dahin konnte ich den Deckungsbeitrag nur theoretisch rechnen, indem ich durch die Nachbestellung gesehen habe, was für eine Bezugsspanne ich hatte.
Mhm.
Ja, und dann kann ich plötzlich weitergehen, kann ein geschlossenes Warenwirtschaftssystem haben, kann wesentlich effizienter arbeiten, kann Kundenkarten einführen, kann jetzt plötzlich sehen, wie die Menschen im Zeitverlauf einkaufen, kann ganz anderes Kommunikationskonzept deswegen machen. Also man sieht sozusagen aus dem ersten Schritt, das Entscheidende ist, dass ich da nicht stehen bleibe, sondern dass ich den Weg dann weitergehe und die Chancen nutze, die sich mir geben. Also das nochmal im Hinblick auf, wie findet Innovation jetzt gerade in so einem Unternehmen statt, welches eine enorme Größe hat im Laufe der Zeit, wo ich auch nicht einfach von links mal auf rechts gehen kann oder von rechts auf links, weil die Prozesse müssen ja klappen. Also ich meine, wuchtige Prozesse, die wir haben, dass das auch wirklich so klappt, dass die Ware pünktlich da ist in der Menge, wie es gebraucht wird, mit hohem Erstverräumungsgrad und das mit scharf kalkulierten Preisen, die dazu führen, dass am Ende das Unternehmen betriebswirtschaftlich erfolgreich unterwegs ist. Also da kommt dann wieder die Demut rein. Da kann ich nicht einfach so agieren wie so ein Dotcom-CEO, ja, der einfach mal so ganz spontan mit hoher Cash-Burn-Rate das mal so macht und mal so macht. Also das ist schon was anderes. Aber jetzt zum Sortiment.
Ihr seid, wir gehen gleich zum Sortiment, aber dann habe ich nochmal eine andere Frage. Weil das finde ich total, total spannend. Früher hat man ja gesagt, im Handel, der Einkauf entscheidet über den Gewinn. Also so gut wie man einkauft.
Der Gewinn liegt im Einkauf.
Genau, ja, das der ist Gewinn liegt im Einkauf, ja. Genau so war das. Ja. Heute ist es ja oftmals so, dass man sagt, okay, und Sie haben gerade den Weg so ein Stück weit beschrieben, wo wahrscheinlich auch sehr, sehr viel des, ich sag mal so, des Wachstums der letzten Jahre herkommt. Wir haben den Kunden besser verstanden. Daten haben uns dabei geholfen, neue Technologien. Was ist für Sie gerade die, ich würde mal sagen, vielleicht der spannendste Teil von Technologie, auch jetzt gerade im Hype-Thema Künstliche Intelligenz und so weiter, wo sich auch ein DM sehr stark damit auseinandersetzt, weil es einfach extrem wichtig ist, weil Kundenansprache, Kundengewinnung, aber auch letztendlich die Entwicklung des Sortiments, die Balance des Sortiments basiert sozusagen auf noch mehr profundem Wissen und auch letztendlich einem guten Forecast. Wie wichtig ist Technologie in Ihrer Vision?
Enorm, enorm wichtig. Enorm wichtig, weil wenn wir mal schauen, wie groß Unternehmen heute sind, also wie viel Umsatz mit wie viel Kolleginnen und Kollegen generiert wird, dann ist es ja gewaltig verglichen mit vor 50 Jahren.
Mhm.
Und das ist natürlich nur durch Technologie möglich. weil Technologie den einzelnen Menschen auch in so einer großen Organisation in die Lage versetzen kann, gute Entscheidungen zu treffen. Entscheidung muss er schon noch selbst treffen am Ende, aber natürlich die Vorbereitung für eine Entscheidung, also durch eine bessere Wahrnehmungsfähigkeit, was eigentlich los ist, wird natürlich erst durch Technologie ermöglicht. Deswegen ist Technologie wichtig und ich glaube, was wir im Moment erleben, ist das Aufkommen oder die Einführung einer neuen Basistechnologie und das ist alles, was jetzt unter diesen generativen Modellen, also Large Language Models, gekommen ist, was ja noch mitten in den, also noch in den Kinderschuhen ist, ging ja damit los, dass einfach sozusagen der Interface zwischen Mensch und Maschine vereinfacht wurde, dass ich eben über diese generativen Modelle einfach ja im Prinzip mir das Wissen der Technik verfügbar machen konnte, indem ich meine eigene Sprache verwende, ja, und meine eigene Begrifflichkeit und die Maschine mit mir in meinen Begriffen kommunizieren konnte. Also das war lange ja anders. Da musste ich ja Programmiersprache können. Da musste ich ja mit Masken arbeiten, die ich auch erst kennenlernen musste. Also das ist das eine, was wir jetzt sehen. Aber jetzt geht's ja weiter. Jetzt geht's ja dahin weiter, dass wir uns Wissen ganz anders verfügbar machen können, viel schneller verfügbar machen können, viel weniger Zeit dafür aufbringen müssen, dadurch der Einzelne wesentlich mehr ermächtigt werden kann, was die Arbeit anbelangt. Aber es wird wahrscheinlich dahin gehen, dass künftig Menschen wie Agenten haben werden, die Entscheidungen für sie treffen werden und eben auch Einkaufsentscheidungen treffen werden. Und es wird für uns natürlich bedeuten, wie werden wir uns dieser Herausforderung stellen können, dass vielleicht Menschen wesentlich weniger selbst entscheiden möchten, wo Drogerieartikel gekauft werden und es vielleicht Agenten künftig übernehmen werden, also virtuelle Agenten. Und wie werden diese Agenten entscheiden? Und was bedarf es, damit solche Agenten eine Entscheidung treffen, bei denen die M-Drogerie mal künftig auch noch eine Rolle spielen wird? Das sind die wesentlichen Fragen, die auf uns zukommen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Aber es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen, weil das natürlich unsere Wahrnehmungsfähigkeit schärft und wir dann einfach viel besser wahrnehmen, wenn es da Entwicklungen in diese Richtung gibt, die wir dann vielleicht aufgreifen können, vielleicht auch verstärken können. Vielleicht können wir selbst einen Beitrag leisten und so wird Zukunft gemacht.
Bedeutet im Umkehrschluss halt auch nochmal wirklich eine herausragende Möglichkeit in der Individualisierung des einzelnen Marktes. Also das Sortiment, natürlich, ich habe den Eindruck als ganz normaler Konsument, ich gehe in jeden DM und irgendwie überall gefühlt ist das gleich vom Look and Feel, immer dieses Heimatgefühl. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, je genauer die Daten natürlich dann sind, desto zielgerichteter kann man dann halt auch den Einkauf steuern, das Sortiment steuern. Ist das die Vision, wie man sich DM zukünftig vorstellen kann, dass man zum Beispiel in Bayern ein ganz anderes Sortiment findet, die Marken immer noch da, aber ein ganz anderes Sortiment als zum Beispiel in Norddeutschland?
Also anders kuratiert, durchaus möglich. Durchaus möglich. Es hat allerdings natürlich alles seinen Trade-off. Mhm. Also ein straffes Sortiment mit hohem Umschlag ermöglicht niedrigere Preise als ein sehr breites, ausuferndes Sortiment mit niedrigem Umschlag. Also dann ist wieder die Frage, was ist das Vertriebskonzept und was ist den Menschen wie wichtig? Ist ihnen die Auswahl wichtiger als der Preis? Oder ist der Preis das entscheidende Kriterium, welches dann natürlich im Hinblick auf die betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten auch dann das Handlungsfeld für den Händler einschränkt? Damit muss man umgehen. Aber das hat schon, also diese Personalisierung, die Kuratierung des Sortiments bedeutet, dass die Grundgesamtheit der Artikel eher größer wird. Und das hat dann schnell große technische Implikationen. Mhm. Also ich möchte es mal anschaulich machen. Ich weiß nicht, wie vertraut das jetzt ist, so die Handelslogistik. Wenn Sie ein Logistikzentrum, ein Verteilzentrum haben, wo das Prinzip der Kommissionierung Person zur Ware ist. Ja, also Sie haben Kommissionierplätze, wo die einzelnen Artikel sind und dann, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, mit dem E-Hubwagen, ja, geht dann der Kommissionierer an den einzelnen Kommissionierplätzen vorbei und pickt sich die Ware, die in der Bestellung für den einzelnen Markt ist. Dann ist der limitierende Faktor die Anzahl an Kommissionierplätzen, die Sie haben. Die können Sie auch nicht einfach ausweiten, weil das hat Frage von Fläche, ne, und von Infrastruktur. Wenn Sie dann allerdings mit einer Logik arbeiten, die Ware zur Person ist, dass der Kommissionierer also nicht mehr durchs Lager läuft, an den Kommissionierplätzen vorbei, sondern dass er an einer Palette steht und die Ware ihm angedient wird, dann haben Sie nicht mehr die Restriktion der Kommissionierplätze, aber sie brauchen einen ganz anderen Technologisierungsgrad. Das heißt, sie müssen wesentlich höhere Investitionen machen. Und eine hohe Investition in Technik bedeutet aber auch eine Festlegung. Sie sind wesentlich weniger flexibel, aber sie können natürlich mit dem größeren Artikelspektrum arbeiten, welches sie dann kuratiert einzelnen, in unserem Fall jetzt DM-Märkten, dann anliefern. Und das sind dann so ganz grundsätzliche Entscheidungen, die Sie schon treffen müssen, wenn Sie sagen, ja, es geht mehr Richtung Personalisierung im Sortiment. Das müssen Sie logistisch natürlich dann mit großen Vorläufen vordenken und sich dann entsprechend aufstellen, um da flexibel zu sein und reagieren zu können.
Das ist total, also absolut nachvollziehbar, auch gerade der Automatisierungsgrad. Darüber könnten wir eine komplette Folge machen, wenn es in welchem Bereich und so weiter. Ich will gerne mal auf ein Thema, weil ich glaube, der ist ja auch für die Zukunft und auch die Attraktivität der Läden, auch der realen vorzufindenden Läden extrem wichtig. Was ich vorhin meinte, das Thema Sortiment. DM ist eine spannende Kooperation eingegangen mit einem, sagen wir mal, einem Konzern, der auch so ein bisschen vielleicht in unterschiedlicher Art und Weise medial dargestellt wird mit Shein. Nichtsdestotrotz hat zum Beispiel die Produktion mit SheClam, also die Produkten, die auch jetzt endlich in den Märkten von DM stattfinden, eine wahnsinnige Anziehungskraft in sozialen Medien etc. Wie wichtig ist es am Ende auch genau das, offen für die Veränderung, offen auch für am Ende eine Produktvielfalt zu sein, die mal so und mal so sein kann? Das heißt ja nicht, dass sie für immer so ist oder dass sie auch sich nicht weiter verändert. Wie stark guckt man da auch auf internationale Aspekte? Was funktioniert? Wie funktioniert es? Also wie kam am Ende zum Beispiel so eine Kooperation zustande? Wird das abgewegt? Wird genau geguckt bei DM, okay, was könnte gut funktionieren für eine bestimmte Zielgruppe? Also wie schafft man es, solche Kooperationen in die Läden zu bekommen? Aber auf der anderen Seite auch, wie selektiert man diese?
Ja, also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig, sich klar zu machen, so ein Sortiment bei uns, wenn ich jetzt mal offline und online zusammennehme, so über ein ganzes Jahr haben wir ungefähr so 18.000 Artikel. Und die Reaktion ist oft, was, so viele? So viel braucht man wirklich so viele? Und dann ist meine Antwort immer, also Sie brauchen nicht so viele. Ja. Aber für unsere gesamte Kundschaft glauben wir, dass das im Moment das optimale Artikelspektrum ist, welches wir anbieten. Weil letzten Endes eben jeder aufgrund seiner Lebensgewohnheiten, seiner Situation, seiner Überzeugung sich sein Sortiment zusammensucht. Und es macht halt schon einen Unterschied jetzt, ne? Ob ich jetzt Haare habe, die lockig sind, ne? Wo ich vielleicht eher die Tendenz zu sehr dünnen Haare habe oder zu fettigen Haaren. Ne? Das führt dazu, dass ich unterschiedliches Shampoo brauche. Und schon geht's los mit der Auswahl. Ne? Da gibt's unterschiedliche Marken, ne? Die ja auch ihre Konsumforschung machen und die ihre Werbung machen. Und dann gibt's eben Präferenzen, was Marken anbelangt. Und was wir jetzt ja sind als Einzelhändler, ist, wir verkaufen natürlich Artikel. Aber was wir wirklich sozusagen als Leistung, als Nutzen verkaufen, ist die Kategoriekompetenz. Dass Sie sich sagen, wenn um Haare geht beispielsweise oder um Gesichtspflege, dann gehe ich mal zu DM. Oder jetzt, weil Sie von SheClam gesprochen haben, das ist ja eine Kosmetikmarke, also dekorative Kosmetik. Wenn es um dekorative Kosmetik geht, dass die Menschen sich sagen, ich gehe mal zu DM, weil da finde ich das, was im Moment gerade angesagt ist. Und natürlich gibt es noch ganz viel mehr Marken, aber die wesentlichen Marken, die finde ich da. Und dann kann ich da eine Auswahl treffen und kann mich dann wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Und was wir jetzt hier ja haben bei uns im Sortimentsmanagement, sind Menschen, die im Prinzip wie so Fährtenleser versuchen zu sehen, was gibt's denn da draußen, was kommt denn da an, wo ist denn da das Bedürfnis, wo ist denn da auch eine Entwicklung, die wir sehen können, die an Bedeutung gewinnt und die maßgeblich dafür notwendig ist, zu verstehen, um die Kategoriekompetenz auch im Zeitverlauf immer wieder einlösen zu können. Deswegen verändert sich unser Sortiment auch permanent. Die Hälfte unserer Artikel jedes Jahr wird ein- und ausgelistet. Permanente Veränderung im Sortiment. Und deswegen dann auch in der dekorativen Kosmetik immer die Frage, welche Marken gehören heute zu einem attraktiven und aktuellen Sortiment? Und da ist jetzt die Beurteilung gewesen der Verantwortlichen in unserem Sortimentsteam Dekorative Kosmetik, dass die gesagt haben, wir sehen, dass ein großes Interesse von gewissen Zielgruppen an der Marke SheClam ist. Und dann wird die sich mal genauer angeguckt. Mhm. Also da wird Kontakt aufgenommen zu dem Hersteller. Und dann wird natürlich auch geschaut, ist das von der Qualität so, dass die Menschen sagen, ja, bei DM, da kann ich mich auf die Qualität verlassen, da muss ich jetzt nicht alles durchlesen und alles recherchieren, weil wenn DM das ausgesucht hat, dann ist das so, dass ich mich darauf verlassen kann. Das ist wieder das Vertrauen, welches wir als Händler uns erarbeitet haben und was ein sehr, sehr hohes Gut ist. Und jetzt ist es eben dann wichtig, auch bei so einer Marke da einfach drauf zu gucken und sagen, ja, was haben wir tatsächlich vorliegen? Und das ist unheimlich wichtig, glaube ich, dass wir nicht anfangen, dogmatisch zu werden, weil dann fangen wir an zu glauben, dass wir den Menschen vorschreiben können, was sie konsumieren sollten. Das kann man machen, aber wenn man da halt zu ideologisch wird, sozusagen, also die Menschen auch überfordert, dann ist ja das Schöne, dass die Menschen sich auch entscheiden können, woanders einzukaufen. Und deswegen ist ganz, ganz wesentlich für uns immer die Kundenresonanz uns anzugucken und sicherzustellen, dass die Qualität, die wir haben, dass die in Ordnung ist. Und das ist im Falle von Schiglam jetzt so gewesen, dass da selbstverständlich auch die Qualität geprüft wurde, auch mit den Verantwortlichen gesprochen wurde, geschaut wurde, wo wird es hergestellt. Und da sind wir der Meinung, dass es den Qualitätsstandard entspricht, die wir auf der einen Seite regulatorisch haben, die aber auch unsere Ansprüche sind an ein qualitativ hochwertiges Sortiment.
Ich finde das total spannend, weil A, ich glaube, was sie sehr, sehr gut geschaffen haben, ist am Ende dieses Vertrauen aufzubauen. Also ich gehe in den DM und habe das Vertrauen, dass die Produktauswahl, die ich da vorfinde, am Ende auch, was ich den Qualitätsanspruch hat, ein richtiges Preiselement hat und so weiter und so fort. Ist natürlich ein hohes Gut, wenn man das jetzt mal nach vorne denkt. Auch gerade im Zeitalter, Sie haben es gesagt, ja, irgendwann hat man seinen Avatar, weil gerade auch bei Ihnen ist, wenn ich es mal nach vorne breche, ist ja die große Herausforderung zu sagen, okay, sind 18.000 Artikel die Endstufe oder haben wir irgendwann mal 80.000? So, ja, können wir das mit dem Vertrauensgedanken machen? Das finde ich total, total spannend. Ich glaube, da könnten wir auch noch ewig weitermachen. Ich möchte jetzt aber nochmal eine andere Abbiegung machen. Sie sind jetzt eine Weile dabei. Was waren Ihre persönlichen Highlights? Lassen Sie nochmal auf eine andere Ebene gehen, so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Was waren Ihre letzten wirklichen persönlichen Highlights, wo Sie sagen, das ist Ihnen in Erinnerung geblieben im Kontext mit DM in den letzten Jahren?
Ja, also die Corona-Pandemie, also das ist schon etwas gewesen, viele Aspekte gehabt. Zum einen natürlich die unmittelbare Bedrohungslage und die Frage jetzt als Verantwortlicher, wie gehst du damit um? Gerade am Anfang, wo noch nicht bekannt war, wie gefährlich das Virus tatsächlich ist, wie tödlich auch, und die Menschen, die in den DM-Märkten gearbeitet haben, bevor der Einzelhandel dann so zugemacht wurde. Und wir konnten ja offen bleiben. Inwiefern setzen die sich einem gesundheitlichen Risiko aus, welches auch tödlich sein kann? Das war ja unklar, ne? Und dann, und jetzt als Gesamtverantwortlicher, das ist dann eine Entscheidung, die können sie auch nicht delegieren, die müssen sie dann treffen und vertreten. Also diese Erfahrung, damit umzugehen, das war natürlich eine echte Herausforderung, an der ich auch unheimlich viel gelernt habe. Wie gehst du da dann vor? Aber jetzt im Hinblick auf Highlight ist dann, wie es uns gelungen ist, als Organisation damit umzugehen. Weil das Phänomen, was wir ja hatten, obwohl wir aufbleiben durften, ist, dass viele unserer DM-Märkte ja enorm an Umsatz verloren haben. Also gerade die sehr vom Grenzverkehr getragen werden normalerweise. Da sind die Umsätze also wirklich, wirklich zusammengefallen. Auch die Märkte, die in Einkaufszentren waren, wo alle Einzelhändler zu waren, da war es ja stockeduster zum Teil, ne? Weil die Beleuchtung normaler aus den Läden kommt und die haben natürlich die Beleuchtung abgeschaltet, um Kosten zu sparen. Auch die Rolltreppen wurden zum Teil abgeschaltet von den Centerbetreibern, weil Rolltreppen richtig viel Energie brauchen. Und da war dann gar nichts mehr los. Und in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen war auch nichts mehr los. Und da ist natürlich der erste Reflex, weil Cash is King in so einer Situation, muss man sehr auf den Cashflow achten, damit das Geld nicht ausgeht, ist natürlich dann Kurzarbeit. Das ist ja das Instrument, welches wir in Deutschland haben, um in solchen Situationen Unternehmen zu stützen, damit die eben nicht in die Insolvenz gleich rutschen. Und das ist natürlich der Reflex, der noch erstmal da ist. Und wir sind damit wirklich anders umgegangen und das war, letzten Endes war das auch Glück, glaube ich, ne, dass wir die richtige Intuition hatten, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir so viele Menschen in unseren DM-Märkten. Wir haben volle Läden im Hinblick auf die Regale. Ja, wir haben breite Gänge, aber wir haben keine Kunden mehr da. Und jetzt haben wir so viele Menschen, die da sind und warten und sagen, wir können noch jetzt was tun. Was haben wir denn für Tätigkeiten, die jetzt diese Menschen tun könnten, wofür sie sonst keine Zeit haben? Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass online natürlich einen Wahnsinnsschub gekriegt hat, weil die Menschen sich nicht unter Menschen begeben wollten, aber sich trotzdem versorgen mussten, noch viel mehr versorgen mussten als sonst, weil sie waren ja zu Hause und sind nicht in Restaurants gegangen und so weiter. Also es war ein größerer Bedarf eigentlich da. Und dann natürlich mit der bestehenden Infrastruktur von online, mit den Online-Verteilzentren, natürlich enorme Lieferzeiten plötzlich, ne, weil das ein echter Engpass wurde. Und da hatten wir die Intuition zu sagen, jetzt setzen wir voll auf Filialkommissionierung. Das heißt, in unseren DM-Märkten packen wir jetzt die ganzen Aufträge und die DHL kommt jetzt nicht, um Ware zu liefern, sondern Ware abzuholen bei uns. Und das hat dazu geführt, dass wir ganz, ganz wenig auch in Kurzarbeit Menschen schicken mussten. Es gab ein paar wenige Ausnahmen, die begründet waren aus der Situation heraus. Aber wir haben diese Kapazität, die wir hatten, genutzt, um online einen weiterhin guten Service-Level unseren Kunden anbieten zu können. Und das hat uns natürlich ein unglaubliches Zutrauen von den Kunden dann letzten Endes beschert, welches danach zu einem Vertrauen wurde, dass DM als Online-Anbieter auch ernst genommen wurde. Und damit war das wie eine Art von Initialzündung, dass wir gesagt haben, Omnichannel Retailing ist etwas, was in Deutschland funktioniert, was wir uns zutrauen, was wir hinbekommen werden. Und vor allem hat es dazu geführt, dass danach, als sich die Dinge wieder normalisiert haben, von den vielen Kolleginnen und Kollegen in unseren DM-Märkten online nicht als Bedrohung gesehen wurde, was ja das Problem sonst im stationären Einzelhandel ist, weil das sozusagen als Jobvernichter gesehen wird für den stationären Einzelhandel. Aber bei uns wurde wirklich erlebt, dass wir online und offline so miteinander verbinden können, dass es uns insgesamt stärker macht und damit diese Bereitschaft auch jetzt gerade, wenn wir heute Expressabholung im DM-Markt anbieten, dass die Menschen, die dann die Aufträge dann auf ihre Smartphones bekommen und das kommt ja, das schneit ja so rein, ne, mit unserem Versprechen, nach 2 Stunden ist es auch bereit, dass die Kolleginnen und Kollegen dann nicht sagen, mache ich nicht, will ich nicht, gehört nicht zu meinem Aufgabenumfang, sondern sagen, ja klar, die Kunden, die bei uns Expressabholung in Anspruch nehmen, kommen in unseren DM-Markt und kommen in unseren Laden und wir haben die Möglichkeit in der Inszenierung des DM-Marktes trotzdem das Interesse dieser Kunden weiterhin zu erhalten, damit die weiterhin bei uns einkaufen und eben nicht zu Online-Pure-Playern abwandern. Insofern war jetzt unter dem Gesichtspunkt Corona ein echtes Highlight im Hinblick, wie die Organisation daran gewachsen ist. Und was dazu auch noch gekommen ist in dieser Zeit, ist, dass wir diese Corona-Schnelltestzentren angeboten haben als einer der ersten, nur einer der wenigen Einzelhändler, bis zu 523 Corona-Schnelltestzentren hatten wir. Das war auch eben eine Kapazität, die wir hatten, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt. Als dann so die Überlegung kam, es brauchten ein Zertifikat, um wieder gewisse Lokalitäten aufsuchen zu können. Und da haben wir eben erlebt, 2 Dinge, die ganz wesentlich waren, auch zu unserer Gesundheitsinitiative, die wir jetzt ja gerade starten, ist zum einen haben wir gesehen, dass Menschen, die im Drogeriemarkt zutrauen, auch solche Tests zu machen. Und zum anderen, dass die bei uns überwiegend ausgebildeten Drogistinnen und Drogisten auch bereit waren, eine Aufgabe zu übernehmen, die sie sich eigentlich nicht vorgestellt haben, als sie sich bei DM Drogeriemarkt beworben und den Arbeitsvertrag unterschrieben haben.
Mit drin, ne?
Ja. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Innovationswilligkeit. Ne? Ja. Nicht nur Fähigkeit, sondern Willigkeit. Ich möchte mal einmal ganz kurz reingehen, weil wir sprechen ja auch über Generationen im Wandel. Jetzt sind Sie mit 53, haben Sie noch, würde ich mal sagen, 10 Jahre zu gehen. Dann
ach, ich hoffe,
vielleicht
ich
halt auch noch ein bisschen länger. Durch. Also ich habe mir
ich
noch 10 Jahre
ernähre mich gesund, mache Sport.
Ich habe nein, aber die Frage, die ja darüber genau steht, jetzt Ihre Kinder, Sie hatten damals das große Glück, Sie sind studieren gegangen, haben andere Companies kennengelernt, sind dann mit Ende 30 in das Unternehmen eingestiegen. Was sagen Sie denn Ihren Kindern, wenn es darum geht, Unternehmensnachfolge, was DM ausmacht? Ist Ihr Traum, dass eines Ihrer Kinder Ihr Nachfolger wird oder ist das überhaupt gar kein Thema bei Ihnen zu Hause?
Also es kommt immer darauf an, ob die Kinder sich dafür interessieren. Mhm. Ja, und ich sage meinen Kindern auch immer, es soll ja nicht so, wenn sie mal bei DM Verantwortung übernehmen wollen, dann ist die beste Ausgangslage, dass die Menschen sich sagen, Mensch, wann kommt er oder wann kommt sie denn endlich? Ja. Und ach, wie schön, dass sie jetzt da sind. Ich hatte das Riesenglück, dass ich das damals erlebt habe. Ne? Ich bin ja meinen beruflichen Werdegang in anderen Unternehmen gegangen und kann wirklich sagen, vom Praktikanten bis zum Mitglied der Geschäftsführung, auch diesen Weg bin ich wirklich gegangen in anderen Unternehmen, wo jetzt DM auch nicht so bekannt war, weil ich im Ausland war und habe damit eine ganze Menge Erfahrung sammeln können, die ich dann auch hier einbringen konnte, als ich gekommen bin. Also ich bin bei DM nicht mehr in der Ausbildung gewesen, als ich dann eingestiegen bin operativ. Und Das ist natürlich etwas, was unheimlich wichtig ist, dann als Führungskraft das auch zu erleben. Weil ich glaube, was wichtig ist, sich klarzumachen, ist, wenn es um Vertrauen geht, die Frage als Führungskraft ist nicht, wem können Sie vertrauen? Die entscheidende Frage ist, wird Ihnen vertraut? Weil wenn Ihnen vertraut wird, dann sind Menschen bereit, auch mal Ihren Ideen zu folgen, ohne dass Sie es beweisen können. Und es gelingt natürlich am besten, wenn die Menschen sagen, der hat schon viel Erfahrung, der hat was gelernt, was uns stärker machen wird. Wann kommt er denn endlich? Und das ist auch der Rat, den ich meinen Kindern gebe. Und ich glaube, es ist dann schon wichtig, dass wenn man sich als junger Mensch dieses Ziel setzt, dass man sich auch überlegt, und was brauche ich? Also ich glaube, dass wenn man bei DM Drogeriemarkt mal Verantwortung übernehmen möchte, nachdem man seine Karriere erstmal außerhalb des Unternehmens gegangen ist, dass man gelernt hat, in großen Organisationen auch zu arbeiten. Also in einem Start-up zu arbeiten, hat im Hinblick auf das Initiative, auf das wirklich Polyvalente, hat große, große Bedeutung. Und also wir sagen immer, nichts ist so wichtig wie eine klare Vision und eine unendliche Liebe zum Detail. Und diese unendliche Liebe zum Detail, das hat man natürlich in Startups, kann man das lernen, weil man muss ja schon gucken, dass die Sachen dann auch klappen und ist sozusagen in allem involviert. Das zweite ist aber die unendliche Vision, also die klare Vision, die klare Vision. Und die kriege ich in großen Organisationen, weil da ganz anders gearbeitet wird. Und da ist man auch als Führungskraft, arbeitet man ganz anders. Wenn ich in die Verantwortung, die ich jetzt habe, kommen würde, mit nur einer Erfahrung aus einem Startup, würde ich die ganze Organisation wahnsinnig machen. Ich muss ja ganz anders führen. Und das kann ich lernen in großen Organisationen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn meine Kinder sich dafür entscheiden sollten, bei DM mal eine Verantwortung zu übernehmen, dass sie auch in großen Organisationen gearbeitet haben. Und zwar nicht nur in den Top-Jobs, sondern auch wirklich in der Organisation, einfach zu erleben, wie erlebe ich denn die Führungskräfte? Und da muss ich sagen, also da könnten wir noch einen ganzen Podcast zu machen, da habe ich sehr, sehr viel gelernt damals in der Beobachtung, wie sich Führungskräfte verhalten, positiv wie negativ, und davon zehre ich heute noch.
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind Sie ein Ansprechpartner, mit dem Sie tatsächlich über die Arbeitsflächen Ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn Sie wachsen mit Ihrem Team, können Sie auch in Ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn Sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, tatsächlich, ich glaube, da sehr gerne machen wir nochmal eine andere Podcast-Folge. Ja. Zu guter Letzt, was war die Lüge?
Das dritte war die Lüge.
Mann, ernsthaft? Nein.
Ja, unsere Kinder sind nicht ihre ganze Schulzeit auf eine Waldorfschule gegangen.
Das, ja, den Aspekt, ja gut. Ja.
Aber Rettungspilot, das ist ja
mega,
ey. Eigentlich ein Traumjob,
glaub,
oder?
Richter,
richtiger Kerlejob. Prima, also an der Stelle, ich kann mich nur echt herzlich bedanken. Ich glaube, da gab es ganz, ganz viele Impulse. Ganz viele spannende Gedanken, wie man so ein gigantisches Unternehmen wie DM in dieser Breite echt auf ein neues Level führen kann. Also vielen Dank dafür, für diese vielen spannenden Eindrücke.
Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, die Reise auf sich genommen haben, und vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
Wir kommen wieder.
Wir kommen wieder. Ganz lieben Dank.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social Media Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal, und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.